Das ist was ganz Besonderes. Da haben wir dann extra Mittel bereitgestellt, damit die wieder zum Laufen gebracht wurde. Und zwar kommt jetzt ein Wort, mit dem man beim Scrabble so richtig Punkte abräumen kann. Zwillingstandem-Dampffördermaschine. Und genau so ein Ding steht da.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Es wird in dieser Podcast-Folge einige Wörter geben, die zum Scrabblen taugen, die aber auch an sich speziell sind und für eine ganz eigene Geschichte stehen. Nockenwelle, Köpescheibe, Bergregal, Teufe, Kaue und manches mehr. Sogar ein Anschlag ist dabei, allerdings mit friedlicher Absicht.
Das wird ein bisschen laut. Schlag heißt auf. Drei Schlag heißt hängen, das heißt nach unten. Und Stopp ist Einschlag. Das sind jetzt mal die Grundsignale, wenn man sich von unten nach oben verständigt, weil der Maschinist stand ja hier und hatte keinerlei Kontakt zu den Bergleuten oder zum Stollen.
Spätestens jetzt ist klar, dass es diesmal um den Bergbau geht und ich sollte mal die Grundsignale einer Begrüßung senden, denke ich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der NRW-Stiftung. Ich bin Maria Backer und wir fahren heute in Dorsten ein, in der Zeche Fürst Leopold. Dort hat ein sympathischer und sehr aktiver Verein es geschafft, die längst schon stillgelegte Zeche zu einem dennoch lebendigen Ort zu machen. Der Verein für Bergbau, Industrie und Sozialgeschichte Dorsten. Wir können uns aber auf die Kurzform Bergbauverein einigen, oder Herr Robert?
Aber natürlich.
Jürgen Robert aus dem Vorstand des Bergbauvereins ist bei mir im Förderbandestudio. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Muss man eigentlich fehlerfrei Zwillingstandem-Dampffördermaschine sagen können, um Mitglied bei Ihnen zu werden?
Das ist zwingend notwendig.
Sagen Sie selbst mal.
Zwillingstandem-Dampffördermaschine.
Okay, ich bin überzeugt. Haben alle Mitglieder bei Ihnen einen direkten Bezug zum Bergbau?
Interessanterweise sogar die wenigsten. Wir haben festgestellt oder recherchiert, dass ein Großteil der Bergleute, die nach wie vor auch in Herwest wohnen und auch für Zeche Fürst Leopold gearbeitet haben, zwar mit uns, ich sag mal, sympathisieren und auch hoch anrechnen, was wir da auf die Beine gestellt haben. Aber interessanterweise sind die wenigsten davon Mitglieder, Vereinsmitglieder. Wir sind also ganz breit aufgestellt. Wir haben Architekten dabei. Wir haben ehemalige Chemiker dabei. Wir haben einige wenige Jugendliche, also ganz breit, Gebäudereiniger.
Also es ist eher die Nähe zu diesem Gebiet da, was zu diesem Areal, was es noch gibt.
Richtig. Ich kann vielleicht an meinem eigenen Beispiel sagen, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren am Tag der offenen Tür teilgenommen. Da war die Maschinenhalle noch gar nicht so hergerichtet, wie sie heute ist. Ich habe da seinerzeit dann die alten beiden Dampfmaschinen gesehen und habe gedacht, meine Güte, wenn ihr beiden in der Schrottpresse landen würdet, das würde mir im Herzen wehtun. Gesagt, getan. Ich bin am gleichen Tag Mitglied geworden und dann ein, zwei Jahre später bin ich dann auch in den Vorstand gewählt worden.
Wann war das ungefähr?
2003 ist der Verein gegründet worden, 2007 bin ich reingegangen.
Und können Sie vielleicht mal kurz erzählen, was sich der Verein damals zum Ziel gesetzt hat, als es losging? Da war ja... Ja, das war ja noch eine ganz andere Situation. Die Maschinen waren ja noch nicht so schön wie heute.
Das war eine ganz andere Situation. Es gab 20 Gründungsmitglieder. Die hatten seinerzeit sogar noch größere Ziele als das, was wir heute erreicht haben. Sie wollten auch sich um die Erhaltung von Lohnhalle, Kaue, Platanallee, den anderen teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden, Zechensiedlung und so weiter kümmern. Das hat natürlich alles nicht funktioniert, weil der Bergbauverein logischerweise nicht Eigentümer dieser gesamten Gebäude oder Siedlung werden konnte. Wir selber sind ja nur in Anführungsstrichen in der Maschinenhalle, die wiederum der Stiftung Industrie Denkmalpflege aus Dortmund gehört. Wir haben also einen Betreibervertrag mit der Stiftung. Kümmern uns also hauptsächlich logischerweise um die Maschinenhalle, machen natürlich auch Führungen über das komplette ehemalige Zechengelände, können natürlich auch das Fördergerüst zeigen, was auch mittlerweile zugestiftet wurde zur Stiftung und zur Denkmalpflege und machen natürlich auch Führungen in der Zechensiedlung, die ja benachbart ist, haben da auf einem Stück, was wir von der Viva West gepachtet haben, einen interkulturellen Siedlungsgarten eingerichtet, so 600, 700 Quadratmeter.
Kommen wir noch hin.
Ja,
genau. Aber wir sind ja jetzt gerade mal auf diesem Gelände. Also es ist, man kann es sich wirklich als riesiges Areal, das ist eigentlich eine Stadt für sich, so die damit so zusammenhängen. Aber das Gelände der Zeche Fürst Leopold muss zur aktiven Zeit riesig gewesen sein. 53 Gebäude, teils große Hallen standen da. Ich meine, zwei Fördertürme und auf alten historischen Bildern habe ich noch so zwei ganz lange, schlanke Schornsteine sehen können. Was ist davon heute noch übrig?
Jo, die langen Schornsteine, wie man heute sehen konnte, nicht mehr. Das war mal ein Kraftwerk, wo auch nicht nur die Elektrizität hergestellt wurde, die das Bergwerk braucht, sondern auch der Dampf für die Dampffördermaschinen.
Und von den Fördertürmen steht auch nur noch einer?
Von den Fördertürmen steht nur noch unser Gerüst, das war der ehemalige Schacht 2. Schacht 1 ist das Fördergerüst abgerissen worden.
Das, was wir da jetzt gesehen haben, was wir beschrieben haben mit den Fördertürmen und so weiter, das war ja nur das Oberirdische, das eigentliche Leben quasi fand ja unter Tage statt. Wie lässt sich diese Dimension, die Bedeutung heutigen Besuchern noch vermitteln?
Also wir versuchen es gerade in Dorsten immer damit zu erklären, Zeche Fürst Leopold ist im Stadtteil Herwest, Herwest-Dorsten. Dann gibt es einen anderen Stadtteil, der ist 3-4 Kilometer weg, das ist der Stadtteil Holsterhausen. Da gab es die erste Zeche aus Dorsten, die Zeche Baldur. Dann gibt es einen weiteren Standort, das ist Wulfen-Wulfen-Barkenberg. Der ist vielleicht auch 3 Kilometer nach Norden. Da ist auch eine Zeche getäuft worden. Und alle diese drei Zechen sind miteinander verbunden gewesen.
Unterirdisch.
Unterirdisch. Ne? Zum Schluss sogar noch mit einer Zeche in Herten. Dann hieß das gesamte Gebilde Bergwerk Lippe. Das heißt, da kann man sich ganz grob die Dimensionen vorstellen. Hier ist Fürst Leopold, darunter wurde abgebaut bis dritte Sohle minus 870 Meter. Und dann ging es unterirdisch weiter, 3,5 Kilometer Richtung Holsterhausen, 3,5 Kilometer nach Norden und 5 Kilometer nach Herten.
Mhm. Eigentlich, kann man sagen, ist nämlich die heutige Zeche Fürst Leopold sowas wie das Gleis 9¾ bei Harry Potter. Man kann von da aus in eine ganz andere Welt starten und mit etwas Fantasie spürt man sogar den Dampf der Maschinen. Ich hatte vor kurzem schon die Gelegenheit dazu. Also jetzt für alle einmal vor Ort bitte.
Förderbande unterwegs.
Ja, hallo, mein Name ist Gabi Bär. Wir treffen uns heute, um Ihnen unsere schöne denkmalgeschützte Maschinenhalle zu zeigen mit unserer wunderschönen Dampfmaschine.
Mit Gabi Bär, auch Vorstandsmitglied im Bergbauverein, und Jürgen Robert geht's erstmal hoch in die Maschinenhalle.
Also viele Besucher, die das erste Mal hier sind, die fangen spätestens ab hier, sieht man staunende Gesichter.
Zu Recht. Vor uns steht eine beeindruckende Maschinenkonstruktion, die die gesamte Halle ausfüllt. Eine schöne Halle übrigens. Große Strebenfenster, oben gerundet, der Boden mit sechseckigen, hellen Kacheln ausgelegt, mehrfarbige Fliesen an den Wänden, feinster Industriebarock, der den Charme des Vergangenen ausstrahlt. Wer sich allerdings nicht gerade mit übergroßen Dampfmaschinen auskennt, sucht erstmal Orientierung.
Dann würde ich gerne mal mit Ihnen hier rüber gehen. Sehen Sie den Kreuzkopf, Hochdruck- und Niederdruckkessel, die Ventile. Und hier kommen wir zum Kolben. Und jetzt von vorne können wir sehen, es sind zwei Maschinen.
Zwillinge sogar.
Ja, nicht nur Zwillinge, es ist sogar eine Zwillings-Tandem-Dampfmaschine mit Ventilsteuerung. Sehr imposant, nicht?
Da ist das Wort. In voller Länge bringt es die Zwillings-Tandem-Dampffördermaschine, übrigens auf 34 Buchstaben, mit Umlaut, aber ohne Trennstriche.
Die ist nicht am Stück hierher geliefert worden damals, oder?
Nein, die wurde produziert hier und stückchenweise hier eingebaut. Und dann wurde danach die Halle auch geschlossen.
Ich muss zugeben, so ganz will sich mir das System noch nicht erschließen. Wer treibt hier was an und wo führt das alles eigentlich hin?
Das sind zwei baugleiche Teile mit einem Hochdruckzylinder und einem Niederdruckzylinder, die gemeinsam die Achse der Köpescheibe bewegen. Die Köpescheibe ist das große Rad in der Mitte. Das hat einen Durchmesser von 7,50 Meter und auf diesem Rad lag ein Förderseil. Das hatte ein Gesamtgewicht von 20 Tonnen. Dieses Seil lag auf der Köpescheibe, ging oben aus dem Fensterchen raus auf die gegenüberliegende Straßenseite und an jedem Ende hing ein Korb, entweder für ca. 50 Bergleute oder für 8 Loren. Das ist das Prinzip. Hier wurde der Dampf eingelassen, hat den Kolbenhub verursacht. Und wie Sie sehen, der eine Kolben ist links ganz eingefahren, der rechte Kolben ist raus.
Das Prinzip ist wie beim Fahrradfahren, wird mir erklärt. Allerdings muss man heute, da nicht mehr wirklich gefördert wird, einen Trick anwenden.
Wir hatten ja keinen Dampf mehr. Und so kam man auf die Idee, dass man diese Maschine rückwärts laufen lässt.
Manfred Wissing hat sich zu uns gesellt. Er ist der erste Vorsitzende des Bergbauvereins und kennt die Anlage aus vielen Berufsjahren im Bergbau sehr gut.
Ich erzähle das immer gerne, wenn so Laien da sind, wenn sie ein altes Fahrrad haben und sie wollen das putzen, stellen sie das auf den Kopf. Wenn sie die Pedale drehen, dreht sie das Hinterrad. Wenn sie das Hinterrad drehen, drehen sie die Pedalen. Und das Gleiche machen wir auch. Wir treiben jetzt das große Rad an und die Maschine läuft rückwärts. Mit den Originalhebeln wird die angesteuert und ich habe schon mal gesagt, so im Spaß, wenn wir es jetzt so schaffen würden, so mit Raumspray, Duftnoten, Fettöl und Fördermaschinistenschweiß, wäre die Illusion perfekt. Und wenn man dann noch die Geräusche mit einspielt, die sind begeistert, die Menschen, die hier hinkommen.
Für die Geräusche sorgt Gabi Bär im Handumdrehen.
Jetzt müssen wir eine Bremse lösen. Das war die Fallbremse. Jetzt geben wir die Richtung vor. Jetzt können Sie sehr schön sehen an der Nockenwelle, wie die Ventile sich öffnen und schließen und so die Richtung vorgegeben wird. Sehen Sie links und rechts die Nockenwelle? Ich habe jetzt den Gashebel betätigt und jetzt sehen wir, dass die Köpfscheibe sich dreht. Die dreht sich jetzt real 2 Meter pro Sekunde und unter Dampf und mit Seil hatten wir die Personenförderung mit 8 Metern pro Sekunde. Die Förderfahrt für Kohle bis zu 16 Metern pro Sekunde.
Das war gar mal zackig hier.
Ja, ja, das ist dann so ungefähr 50 km/h. Das ist schon ganz zackig. Ja, da kann man sich ja ausrechnen, 8 Meter sind ungefähr 29 km/h. Also der Maschinist, das war jetzt das Signal für die Schleichfahrt. Der rechte Korb, das sehen Sie, das ist der Teufelanzeiger, die schwarze Tafel da oben. Jetzt wird die Maschine automatisch langsamer.
Der Maschinist bzw. die Maschine selbst bremst, weil der eine Korb ganz oben und der andere ganz unten angekommen ist. Das sieht man auch auf einer Anzeigetafel.
Der linke Korb, das gelbe Dreieck, ist fast auf der dritten Sohle in 870 Metern Tiefe. Und deshalb wird dann die Schleichfahrt eingeleitet, damit es nicht so einen Rumpens gibt beim Anhalten. Ne?
Es ist unvorstellbar. Waren Sie mal so tief da unten?
Ich war schon mal auf Auguste, Victoria war ich schon mal auf 1000 Meter. Es rappelt fürchterlich, aber es geht. Und unten steigt man aus und ich war damals total fasziniert von dieser Größe. Es ist wie ein Bahnhof unten gewesen. Alles, die ganzen Wände weiß gestrichen und ganz viele Gleise gehen dann ab. Also es war sehr faszinierend, wie ein Bahnhof quasi.
Ist das nicht beklemmend gewesen, dieses Gefühl, so tief, da kann ich von alleine nicht wieder hoch?
Nee, also das hatte ich jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht in so einen kleinen Stollen reingehen, so auf Knien oder so, das würde ich mich nicht trauen. Aber das haben die Bergleute gemacht. Sie sind auch, haben dann über Kopf gearbeitet mit dem Presslufthammer, haben Kohle abgebaut oder den Stollen vorangetrieben. Das war schon harte Knochenarbeit und auch nicht ganz ungefährlich. Und deshalb haben die Bergleute auch einen sehr guten Zusammenhalt gehabt untereinander. Weil unten mussten sie zusammenhalten auf Gedeih und Verderb.
Vielleicht ist es dieser Zusammenhalt, den die Menschen heute noch suchen, wenn sie hier in der Maschinenhalle heiraten. Denn das kann man auf der Zeche Fürst Leopold. Es ist ein Trauort. Darum kümmert sich auch unter anderem Manfred Wissing.
Bei einer Trauung mit dem anschließenden Sektempfang und 120 Personen ist das schon eine Herausforderung.
Ja,
das
wo heißt, sind die alle?
Hier sind die Trauung. Ja. Hier ist die Trauung. Und dann nebenan wird also dann der Sektempfang vorbereitet. Und wir können hier eine Bestuhlung einrichten bis 80 Gäste, für 80 Gäste. Und nach der Trauung, die dauert in der Regel so eine halbe Stunde, die Maschine wird vorgeführt und danach geht es dann rüber zum Sektempfang.
Wobei Manfred Wissing es sich nicht nehmen lässt, die Umgebung in seine Begrüßungsansprachen mit einzubauen. Die Zwillingstandem-Dampffördermaschine als Bild für eine gelungene Partnerschaft.
Ja, weil eben diese zwei Maschinen, ja, also jede einzelne Maschine funktionsfähig, aber die ergänzen sich. Ich habe mal anfangs gesagt, wenn also der Partner oder die Partnerin einen toten Punkt hat, also bei der Maschine reden wir von einem toten Punkt. Ist mir so rausgerutscht, aber ich benutze das dann nicht. Wenn es mal schwache Momente gibt, dann muss der Partner oder die Partnerin einspringen. Das Gleiche machen die zwei Maschinen hier.
Der Teamwork-Gedanke wird dann auch direkt bei der Eheschließung umgesetzt. Jedes Paar muss einmal selbst die Dampfmaschine in Gang setzen.
Ihre erste Aufgabe als Ehepaar die Maschine zu fahren. Die werden sie nie vergessen.
Glück auf also, und das in jeder Hinsicht. Und wir fahren jetzt mal wieder zurück ins Förderbandestudio. Vom Vorstand des Dorstner Bergbauvereins ist Jürgen Robert ja hier, auch um zu erzählen, wie aus einer Industriebrache, die es ja war, und aus einer stillgelegten Maschine so ein symbolträchtiges Prachtstück von Dampfmaschine geworden ist. Herr Robert, wie ist das gelungen? Also ich weiß, dass es eine Dampf-AG gibt, so nannte es Frau Bär, finde ich einen schönen Namen. Wie ist es gelungen?
5 Jahre vor der endgültigen Stilllegung hat der Verein schon sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die ganze Sache erhalten. Hat dann ziemlich zeitig mit der, ich sag mal, Schlüsselübergabe die Halle auch in Anführungsstrichen besetzt, ist dann angefangen, jetzt kommt wieder das Stichwort Arbeitsgruppe Dampfmaschine. Die Kollegen von damals haben dann also auch das alte Öl aus den Dampfmaschinen abgelassen, haben frisches Öl reingefüllt und haben dann im Verlauf der nächsten Jahre über einen Flaschenzug das gesamte Gebilde, was sich drehte an der Maschine oder bewegte an der Maschine, immer in Gang gehalten. Also einmal im Monat wurde der Flaschenzug gezogen.
Die hatten nicht nur einen Schlüssel in der Hand, sondern auch einen Schraubenschlüssel. Die haben wirklich dann auch die Maschine richtig bearbeitet. Wie viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit, würden Sie sagen, stecken allein in dieser Maschine?
Wenn man mitrechnet, jetzt auch der später erfolgte Umbau, sind das ganz bestimmt einige tausend Arbeitsstunden gewesen.
Ja. Und um diese komplexe Maschine zu sanieren und sie zu bearbeiten, muss man doch eigentlich richtig geschult sein. Waren die Vereinsmitglieder das?
Wir haben natürlich zu der Zeit einige Bergleute gehabt. Mhm. Wir haben auch Maschinenführer gehabt. Wir haben aber auch Unterstützung bekommen dann durch die Stiftung Industriedenkmalpflege in späteren Jahren. Und beim Einbau Reibradantrieb, den haben wir logischerweise nicht selber eingebaut, sondern haben dann nur die Idee entwickelt, was könnte man machen, und haben dann über eine Firma, das ist ein Bergbauzulieferbetrieb, der hat die Idee aufgegriffen und uns einen Vorschlag gemacht, wie man das umsetzen könnte.
Mhm. Sie haben gesagt, mit 20 Vereinsmitgliedern ist es gestartet.
Ja.
Inzwischen dürften es an die 300 sein. Wie viele sind denn aktiv? Weil Sie kümmern sich als Verein ja auch noch, nicht nur um die Maschine, sondern auch noch um die Trauungen, die Sie planen, koordinieren. Sie haben sonntags geöffnet und führen Leute durch die Hallen, haben Sie schon erzählt, aber auch durchs gesamte Gelände. Wie viele sind denn dabei?
Also aktiv. Von den 310 Mitgliedern, die wir inzwischen haben, kann man vielleicht von 30 Aktiven reden.
Suchen Sie noch Unterstützerinnen und Unterstützer?
Wir suchen händeringend nach Unterstützung, denn unser Problem ist, wir werden auch nicht jünger.
Also Sie machen echt vieles aus eigener Kraft, also da steckt echt Körperkraft drin, ne?
Da steckt teilweise noch Körperkraft drin, nicht gravierend. Aber man muss halt auch seine Zeit damit verbringen wollen. Also, wenn Sie noch eine Quelle auftun können, wo wir aktive Helfer generieren, liebend gern.
Könnte sein, dass der Podcast sich zu so einer Quelle entpuppt. Wir werden es sehen. Also, wir halten fest, Sie haben vieles aus eigener Kraft gemacht, aber Sie hatten natürlich auch Unterstützung. Da hängt auch eine große Sponsorentafel im Eingangsbereich, die fand ich ziemlich beeindruckend. Auch da ist noch Platz, und ich habe gehört, Sie haben schon eine zweite besorgt. Also auch da ist immer noch Luft nach oben. Und die NRW-Stiftung war natürlich auch dabei, hat mehrfach mitgeholfen mit insgesamt 209.000 Euro. Gestaffelt sozusagen in zwei Förderungen. Ich habe mich mit Stefan Ast, dem Geschäftsführer der NRW-Stiftung, unterhalten, und er hat mir sehr begeistert von der langjährigen Freundschaft zum Dorstner Bergbauverein erzählt, aber auch, dass er vor kurzem vom Verein geehrt wurde.
Ich bin Träger des Leopoldtalers, also benannt nach Fürst Leopold, nachdem die Zeche benannt ist. Der Verein für Bergbauindustrie und Sozialgeschichte, der er hat einige besonders enge Freunde des Vereins und der Zeche Fürst Leopold mit diesem Taler. Und den habe ich tatsächlich im Dezember 2023 verliehen bekommen. Damals feierte der Verein 20-jähriges Bestehen. Und es gibt eine enge Freundschaft zur NRW-Stiftung. Also das heißt, eigentlich bin nicht ich Träger des Leopold-Talers, sondern die NRW-Stiftung. Und das ist ein schönes Zeichen für eine enge Freundschaft, die uns in Düsseldorf eine Menge bedeutet.
Besonders fasziniert ist er natürlich von der Strahlkraft der, Sie wissen schon.
Und zwar kommt jetzt ein Wort, mit dem man beim Scrabble so richtig Punkte abräumen kann. Zwillingstaler. Tandem-Dampffördermaschine. Und damit man einfach dieses Gefühl hat, dass man was in Bewegung sieht, dass das anschaulich wird. Und dafür haben wir Fördermittel bereitgestellt. Und dann später nochmal für eine ganz tolle Inszenierung von Erinnerungsstücken an die Bergbaugeschichte. Technische Ausstattung oder auch ein Mofa, mit dem früher die Kumpel zur Zeche gefahren sind, zur Arbeit gefahren sind, oder der Schutzhelm, Ausrüstung, Presslufthammer und. Und damit das inszeniert wurde, haben die einen riesigen, überdimensionierten Setzkasten gebaut.
9 Meter hoch, 5,5 Meter breit, 34 Exponate von insgesamt 10 Tonnen Gewicht. Das sogenannte Leopold-Regal. Und das heißt nicht umsonst so. Eingeweihte erkennen darin die augenzwinkernde Anspielung auf den juristischen Begriff Bergregal, der vor über 100 Jahren ganz sicher geläufiger war als heute.
Ja, das war tatsächlich gängige Praxis, dass Landesfürsten die Rechte an der Ausbeutung von Bodenschätzen hatten. Und in diesem Fall war das eben das Bergregal, so nannte man das, ein juristischer Begriff dafür, dass der Fürst von seinem Salm eben die Bodenschätze ausbeuten durfte. Ist ein schönes Wortspiel.
Fun Fact: Fürst Leopold zu seinem Salm lebte von 1838 bis 1908. Die Zeche in Dorsten wurde 1911 in Betrieb genommen. Er hat sie also selbst nie erlebt. Keines seiner Bergregale.
Das ist schon einmalig. Also wenn man da in die Maschinenhalle kommt, man steht vor dieser großen Antriebsturbine und dann ist dieses und auch noch toll ausgeleuchtete Regal dort an der Wand zu sehen. Das ist ein absoluter Eyecatcher.
Ich würde sagen, das muss man auf jeden Fall selbst sehen und entdecken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt dazu noch eine Medienstation und auch da wird die Geschichte verknüpft mit den Exponaten. Herr Robert, jedes Exponat hat ja eine Geschichte, die sich lohnt zu hören. Das schaffen wir heute nicht. Aber es gibt ein paar Geräusche und die können Sie vielleicht noch mal einordnen.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sprengung!
Was ist hier los, Herr Robert? Was passiert da?
Das ist die Sprengung der alten Kohlewäsche. Als Symbol des Abrisses von Gebäudeteilen, die man nicht mehr verwenden wollte. Und diese Reste von den alten Gebäuden, wie haben wir vorhin auch gesagt, es gab 53, jetzt haben wir noch 9, die wurden dann von der RAK entsprechend klassifiziert. Und 5 Muster haben wir uns dann entnommen und dann in die zum Andenken in die Einmachgläser gepackt.
Das heißt, das Einmachglas sieht man im Regal stehen und das Geräusch dazu ist die Erläuterung. Das
ist die Erläuterung aus einem Video, ja, was die Sprengung der alten Kohlewäsche zeigt.
Ein anderes prägendes Geräusch, würde ich sagen, ist das hier. Das Rennpferd des kleinen Mannes fliegt von
genau.
den Dächern.
Genau.
Was ist hier
auch
los?
Auch da eins der Fächer im Leopold-Regal zeigt 3 Pokale von Brieftauben, dem Rennpferd des kleinen Mannes. Auch dazu wieder ein bisschen schriftliche Erläuterung und ein Video, was den Start von Brieftauben aus einem LKW mit Hänger zeigt. Die Brieftauben wurden in einen LKW gepackt, dann fuhr dieser LKW mit Hänger 200, 300 Kilometer weiter. Alle Brieftauben wurden gleichzeitig freigelassen und die erste Siegerbrieftaube bekam dann einen Pokal.
Ja, wir sind dann noch mal weitergegangen, auch als ich Sie besucht habe in Dorsten. Und da gab es noch ein Geräusch, das haben Sie selbst verursacht. Was betätigen Sie da? Mögen Sie es erklären?
Eine Schwengelpumpe in unserem interkulturellen Siedlungsgarten.
Der eine sich Handschwengelpumpe, Sie sogar gesagt. Das fand ich auch wieder so ein schönes Wort für Scrabble.
Ja. In unserem interkulturellen Siedlungsgarten, der sich in der alten Zechensiedlung befindet.
Ja, das ist ja eigentlich auch eine Verbindung zu dem, wie es vor 50, 60 Jahren noch war in Dorsten, in der Gartensiedlung. Jeder hatte, wie der Name schon sagt, auch einen Garten. Das ist dieser interkulturelle Siedlungsgarten, erinnert so ein bisschen daran, ne?
Richtig, das ist die Absicht des Gartens gewesen. Die gesamte Siedlung ist ja von Fritz Eggeling gebaut worden. Und früher wurden die Bergleute, die ja teilweise von weit her kamen, wurden angelockt, nicht nur durch gute Arbeitsbedingungen, sondern auch durch entsprechende Häuser, wo sie wohnen konnten, mit einem kleinen Nutzgarten. Das heißt, jeder konnte dann da sein Kaninchen halten oder seine Ziege, sein Schaf, sein Schwein, konnte Ackerbau und Viehzucht betreiben, die Kartoffeln anbauen. Und diese Ursprünge, die sind natürlich dann im Laufe der Zeit verloren gegangen. Es gab dann den Supermarkt, also das Schwein hatte man nicht mehr, sodass dann der Nutzgarten verloren gegangen ist und ist dann durch einen Ziergarten, von mir aus auch mit Gartenzwergen, ersetzt worden. Und um dieses Bild wieder aufleben zu lassen, haben wir halt dieses 600-700 Quadratmeter große Grundstück von der Viva West Stiftung gepachtet und haben da diesen interkulturellen Siedlungsgarten angelegt. Wir haben 9 Parzellen insgesamt da drin.
Und nicht nur das, es treffen sich auch mehrere Nationalitäten dort oder Geschichten von Nationalitäten und kommen eben an diesem Ort zusammen. Daher auch der Name interkultureller Siedlungsgarten. Dieser Ort in Dorsten ist so vielfältig, es gibt so viele Ebenen im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinn, auf denen man Dinge entdecken kann. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass man sich dafür echt Zeit nehmen kann oder auch öfter mal zu Besuch kommen kann. Und ein Hinweis noch, besonders für diejenigen, die in der Maschinenhalle auf dem Weg ins Eheglück sind. Der Geschäftsführer der NRW-Stiftung, Stefan Ast, hat da einen echten Hingucker entdeckt.
Wenn man als Paar sich zwischen der Zwillingstandem-Dampffördermaschine das Jawort gegeben hat und dann zum Feiern aus der Zeche wieder herausgeht, dann geht man ein paar Treppenstufen runter und über dem Geländer, oberhalb der Treppe, wo jedes Brautpaar drunter herschreiten muss, ist ein Schild, das früher zur Unfallvermeidung dort aufgehängt war, also ein Hinweisschild, ein Warnschild. Und darauf steht, so mancher Unfall blieb erspart, wenn sich Verstand mit Vorsicht paart. Das ist natürlich lustig. Also jeder, der da frisch vermählt ist, muss da drunter her. Ich glaube, viele werden geschmunzelt haben. Das passt natürlich zu so einer hoffentlich gelösten, lockeren, freudigen Hochzeitsatmosphäre. Und das passt zum Bergbauverein, weil das sind Menschen, die das auch mit einer großen Ernsthaftigkeit, aber auch mit Witz machen. Die haben Verantwortung für ein tolles Denkmal. Die haben da unglaublich viele Ideen und auch Muskelhypothek eingesetzt, weil sie sich dafür stark machen, dieses Denkmal zu erhalten. Und da reichen sich häufig Vorsicht und Verstand die Hand, aber auch ganz bestimmt Kreativität und Lust am Machen. Und das ist so richtig schön Robert-Mentalität.
Herr Robert, nach all diesen schönen Eindrücken und Lobeshymnen, was wünschen Sie sich für die Zeche Fürst Leopold, für den Bergbauverein noch?
Ja, dass es im Prinzip nicht nur so weitergeht, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazukommt. Wir haben natürlich noch einige Ideen, die aber teilweise aufgrund von Manpower immer mal wieder ein bisschen hinten angestellt werden.
Sagen Sie mal eine.
Ein Beispiel ist, Sie haben in der grünen Halle, wo das Leopold-Regal steht, da ist ja noch die Einhausung des Fördermaschinistenstandes. Mhm. Da hat der Fördermaschinist in einem komfortablen Sessel, sieht so aus wie ein LKW-Sitz, gesessen und war dann halt etwas schallgedämmt und auch teilweise ein kleines bisschen klimatisiert. Und die Idee von uns ist, dass wir diesen Stand zu einem Hörstand umbauen.
Dass man nochmal in so eine Klangwelt
dass man dann Klänge hört, von mir aus auch wieder, wie hört sich der Start von Brieftauben an, aber auch, wir haben 3, 4, 5, 6 Zeitzeugen-Interviews von Bergleuten. Oder wie hat sich die Maschine auch unter Dampf wirklich angehört? Oder wie klingt ein Presslufthammer und so weiter? Das sind so die Ideen. Und das wäre natürlich schön, wenn das irgendwo dann alles mal auf den Weg gebracht werden könnte.
Da war ja noch eine Menge Platz auf der Sponsorentafel, wenn ich mich recht erinnere. Und die NRW-Stiftung hat ja auch ganz klare Signale gesendet, denke ich. Jürgen Robert vom Vorstand des Dorstner Vereins für Bergbau, Industrie und Sozialgeschichte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie ins Förderbandestudio gekommen sind, um zu erzählen. Ich wünsche noch tolle Begegnungen in Dorsten und sage Dank für Ihre Arbeit und dass Sie diesen Ort und damit auch die Vergangenheit so lebendig werden lassen. Alles Gute für Sie.
Danke gleichfalls und Glück auf.
Glück auf. Und die Kontaktdaten zum Verein, die gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Ich sage auch danke an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Empfehlen Sie uns gerne weiter, teilen Sie gerne auch den Link zum Podcast und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und wenn Sie mehr NRW-Stiftung haben und erleben wollen, mein Tipp, werden Sie heute noch Mitglied im Förderverein. Alle Unterlagen finden Sie unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.